Der Predigttext ist aus Hiob, Kapitel 42, die Verse 10 bis 17. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat, und der Herr erschattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob, aßen mit ihm in seinem Haus, und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte, und schenkten ihm jeder eine Kessita und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter. Und er gab den ersten den Namen Jemima, den zweiten den Namen Kesira und der dritten den Namen Keren Hapuch. Und es wurden im ganzen Land keine so schönen Frauen gefunden wie Hiobs Töchter, und ihr Vater gab ihnen einen Erbteil unter ihren Brüdern. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis ins vierte Geschlecht. Und er starb alt und lebenssatt. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ein Kollege erzählte mir kürzlich von der Tischlerei seines Vaters. Und er sagt, er erinnert sich immer genau um diese Zeit zwischen Weihnachten und Silvester hatten sie Inventur in dieser Tischlerwerkstatt. Man musste den Materialbestand überprüfen, Nägel zählen, Werkzeuge sichten, ob noch alles in Ordnung war. Inventur ist wichtig, um gut vorbereitet in das nächste Geschäftsjahr gehen zu können. Auch für uns ist der Jahreswechsel eine Einladung zur Inventur, zur Bestandsaufnahme, dass wir fragen können, was ist der Ertrag Ihres, meines zurückliegenden Jahres? Wie ist das Verhältnis von Freude und Leiden gewesen, von Gelingen und Scheitern? Im weitesten Sinne von Einnahmen und Ausgaben. Was ist übrig geblieben? Möglicherweise auch an Klärungsbedarf. Wo wurden Akten oder Türen noch nicht geschlossen? Worauf kann ich aufbauen für das Neujahr? Inventur steht im Dienst des Aufbruchs. Also der Blick zurück dient dem nächsten Schritt nach vorn. Aber Bilanz ist nicht gleich Bilanz. Es kommt auf die richtigen Fragen an, auf die Kriterien, mit denen ich jeweils Bilanz ziehe, die ich meiner Bilanz zugrunde lege. Man könnte auch sagen, mit welchen Parametern befragen wir unser Leben? Also wonach fragt ein Tischler? Er fragt nach dem Material, nach den Nägeln, er fragt nach Einnahmen und Schulden, er fragt nach Aufträgen. Ein Tischler fragt nicht unbedingt danach, wie viele Pausenbrote die Lehrlinge jeweils gegessen haben pro Woche. Er muss die richtigen Fragen stellen. Und genauso wir. Worauf konzentriere ich mich bei meiner Bilanz? Wonach frage ich? Wie meine Aktien und mein Konto sich bewegt haben? Wie viele Reisen ich unternehmen konnte? Wie viele Stunden ich gearbeitet habe? Wie viele neue Aufträge ich an Land gezogen habe? Wie viele Vorträge ich gehalten habe? Wie viele Stunden ich mit meinem Ehepartner und meinen Kindern verbracht habe? Wie viele Kranke ich besucht habe? Wie intensiv ich mich mit der Bibel beschäftigt habe? Also Sie merken schon, Bilanz ist nicht gleich Bilanz und Erfolg ist nicht gleich Erfolg. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich. Es kommt immer darauf an, wer legt meine Prioritäten fest. Von wem lasse ich mir die Fragen vorlegen und die Maßstäbe vorgeben, nach denen dann meine Bilanz fragt. Das ist sehr wichtig, denn ohne Inventur stehe ich in der Gefahr, irgendwann nur noch nach Gewohnheit zu reagieren. Nach Gewohnheit, die sich eben im Laufe der Jahre bei jedem von uns einprägt. Und das kann gefährlich werden, weil ich dann nämlich keine Kontrolle und schon gar keine Korrektur mehr erfahre. Inventur. Jesus hat seinen Nachfolgern diesbezüglich eine klare Marschroute vorgegeben. Er hat in Matthäus 6, Vers 33 gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Also, das ist die Ausgangsfrage. Was dient dem Reich Gottes? Was dient seiner Gerechtigkeit? Und dann hat der Herr Jesus an einer anderen Stelle in Markus 8, Vers 36 gesagt, was nützt er dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Also, das soll meine Bilanz bestimmen, neben allem anderen, was ich auch noch zu fragen habe. Wie steht es um die Bilanz meiner Seele? Wie hat sich mein Verhältnis zu Gott in diesem Jahr entwickelt? Bin ich ihm näher gekommen? Habe ich mich möglicherweise von ihm entfernt? War ich ein treuer Knecht? was wird sein Urteil über mein Jahr sein? Also die lautesten Stimmen um uns herum, die wir so normalerweise hören, die fragen ja nach allen möglichen anderen Kriterien. Und deswegen ist es immer wieder eine große Herausforderung, diesen Blick zu gewinnen. Auf der Suche nach dem, wenn Sie so wollen, richtigen Bibeltext für heute Abend wurde ich dann auf Hiobs Bilanz gestoßen. Hiob begleitet uns ja nun schon seit vielen Wochen. Hiob, das weiß ich aus vielen Gesprächen, ist doch vielen von uns ans Herz gewachsen. In seiner Aufrichtigkeit, manchmal auch in seiner Verzweiflung, in seinem sich klammern an Gott, egal was drumherum passiert oder was in ihm passiert, in diesem verzweifelten sich klammern an Gott. Und so lag es nahe, auch für diesen Abend, für diesen Bilanzabend bei Hiob zu suchen. Und dabei merkte ich, das Buch endet ja mit einer Bilanz. Und umso besser, als Gott selber diese Bilanz zieht, wir also hier diese Bilanz aus Gottes Perspektive vorgeführt bekommen. Und wir haben das gehört, diese wenigen Verse. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte, und schenkten ihm jeder eine Kesita und einen goldenen Ring. Und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Und dann kommt diese Aufzählung: 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen und nochmal 7 Söhne und nochmal 3 Töchter. Gottes Bilanz. Und dann kommt eine weitere Bestätigung, dass diese Bilanz wichtig und entscheidend ist für Hiob, aus dem Neuen Testament. Die einzige Stelle, die direkt im Neuen Testament über Hiob redet, verweist uns worauf? Verweist uns ausdrücklich auf seine Bilanz. Jakobus 5, Vers 11. Da heißt es: von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen. Also ihr habt die Bilanz gesehen. Ihr habt Kapitel 42, 10 bis 17 gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und voll Erbarmen. Also auch das Neue Testament verweist uns ausdrücklich auf diese Bilanz. Und sagt: passt auf bei Hiobs Bilanz. Darauf müsst ihr achten. Achtet darauf, was bei seinem Leben rausgekommen ist. Oder wie wir es hier formuliert haben: das Ende, das der Herr für ihn bereitet hat. In einer anderen Übersetzung steht: wie es der Herr für ihn hinausgeführt hat. Und das wird euch helfen. Das wird euch helfen, selber durchzuhalten. Das wird euch helfen, selber auszuhalten. Das wird euch helfen, selber standzuhalten und auszuharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und ich denke, diese Zeilen werden bei vielen von uns doch einiges zum Schwingen bringen. Standhaft ausharren unter Druck. Das gilt für den Einzelnen, das gilt auch für die Gemeinde als Ganzes. Und jeder von uns kann jetzt mal für sich so fragen: welchen Druck haben Sie, habt ihr im Jahr 2021 besonders gespürt? Persönlichen Druck, beruflichen Druck, gesellschaftlichen Druck, Sorge um die Kinder oder vielleicht sogar um die eigene Ehe, Sorge um die Gesundheit, Sorge um den Arbeitsplatz. So viel Druck. Und ein Druck für viele besteht auch darin, dass Organe des Staates uns auch zunehmend Druck machen, unserem persönlichen Leben, wenn man so will, dass sie unserer Haut immer näher rücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sollen am liebsten nicht mehr frei darüber entscheiden, sondern werden bedrängt, einen gentherapeutischen Eingriff an unserem Körper und möglichst auch an den Körpern unserer Kinder vornehmen zu lassen. Das ist Druck. Gestern hat der Gesundheitsminister nochmal nachgelegt und behauptet, dass Vernunft und Wissenschaft eigentlich nur eine einzige Entscheidung zulassen. Das war der Sinn seiner Rede. Und dabei hat er nicht nur die zahlreichen Wissenschaftler unterschlagen, die dringend vor diesem Experiment warnen, sondern der Minister hat dem auch noch die Lüge hinzugefügt, dass ja fast keine Nebenwirkungen zu erwarten wären, was durch viele Fakten längst widerlegt ist. Druck. Und viele Glaubensgeschwister stehen unter dem Druck des 15. März. Mit der Impfpflicht für die Berufe im Bereich der Medizin. Nun, noch ist nicht aller Tage Abend. Druck. Heute vor einem Jahr haben wir uns gefragt, wie wird es wohl sein zu Silvester 2021? Und wir haben alle gehofft, dass sich die Situation weiter entspannen würde und wir wieder zu Normalität, zu mehr Normalität zurückkehren würden. Das hatten wir gehofft. Stattdessen ist der Druck an vielen Stellen stärker geworden. Und jetzt stellen wir uns die Frage, welche Hilfe, welche Ermutigung kann uns Hiobs Bilanz in dieser Situation geben? Das wollen wir jetzt fragen. Letzten Sonntag hatten wir die entscheidende Wende in seinem Leben mitbekommen. Und wenn Sie das verpasst haben, können Sie das nochmal nachhören über unseren YouTube-Kanal vom 26.12. Da wird nochmal die entscheidende Wende in Hiobs Leben dargelegt. Bis dahin hatte Hiob sich gegen sein Leiden aufgelehnt. Bis dahin hatte Hiob auf seine Rechtschaffenheit gepocht und hatte sich in ein Anspruchsdenken Gott gegenüber hineingesteigert, obwohl er ehrlich fromm ist. Aber er hatte sich in eine falsche Haltung hineinbegeben. Er hatte gesagt, ja, wenn Gott gerecht sein will, das war so sein Denken, dann muss das mit meinen Maßstäben von Gerechtigkeit zusammenpassen. Und er hatte außerdem vorausgesetzt, wenn ich ernsthaft fromm bin, dann müsste Gott mich eigentlich vor schlimmerem Leid bewahren. Es ist nicht okay, was mir passiert. Und das muss klargestellt werden und dann wird Gott mir recht geben. Und dann, und das haben wir letzten Sonntag gesehen, hatte Hiob die Vermessenheit dieses Denkens erkannt. Er hatte begriffen, ich kann Gott in seiner Souveränität nicht bevormunden. Ich durchschaue das ja gar nicht, was er im Letzten vorhat. Dazu ist mein Verstand viel zu gering. Und je mehr Hiob Gottes wahre Größe erkannte, obwohl er ihm vorher auch ehrlich geglaubt hat, aber er hatte an manchen Stellen Gott mit einer viel zu menschlichen Elle gemessen. Und je mehr er nun Gottes Größe erkannte, umso mehr nahm auch seine Selbsterkenntnis zu. Gottes Erkenntnis fördert Selbsterkenntnis. Und dann erlebte er diesen Durchbruch, den wir in Kapitel 42, Vers 5 und 6 dann mitverfolgt hatten, wo er sagt, bisher hatte ich nur vom Hörensagen von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und damit meint er, jetzt habe ich dich in einer Weise verstanden, wie ich dich nie zuvor verstanden habe. Und dann hat er Buße getan, hat gesagt, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Darum gebe ich zu, dass ich anmaßend dir, dem heiligen Gott, gegenüber getreten bin. Das haben wir letzten Sonntag gesehen und jetzt kapiert hier, ob Gottes Ratschluss ist souverän. Gottes Liebe ist auch dann noch vertrauenswürdig, wenn ich sie nicht vollständig begreife. Und selbst wenn ich mich in meinem Denken vergaloppiere und verirre, wird Gott mich da trotzdem rausholen. Und die einzig angemessene Haltung ihm gegenüber ist, dass ich um Gnade bitte, dass ich sage, Herr, ich kapiere es nicht, ich bitte dich, bring mich da durch und erbarme dich über mein erbärmliches Leben. Das ist die einzige angemessene Möglichkeit, vor Gott zu treten. Und dazu ist Hiob wirklich durchgedrungen. Und dann darf er erleben, dass sein verzweifeltes Vertrauen nicht enttäuscht wird. Und dann darf er erfahren, dass Gott ihn sogar vor seinen fragwürdigen Freunden in Schutz nimmt, die immer wieder seine geistliche Echtheit, seine geistliche Integrität in Zweifel gezogen hat. Die immer wieder gesagt haben, na Hiob, da muss irgendwas im Verborgenen schlummern bei dir an krummen Touren, dass es dir so schlecht geht. Und Gott hat ihn verteidigt. Und Hiob merkt jetzt, Gott war die ganze Zeit für ihn gewesen und verteidigt ihn auch jetzt. Damit werden nicht Hiobs Sünden gerechtfertigt. Davon hatte Gott den Hiob ja ganz klar überführt. Aber Gott würdigt die Aufrichtigkeit seines Glaubens, seines Verhältnisses zu Gott, dass er es wirklich ehrlich gemeint hat und dass er Gott auch als Gott anerkannt hat. Und Gott, und das ist so interessant, Gott identifiziert sich dadurch mit Hiob, dass er ihm dann gleich eine geistliche Aufgabe an seinen vermeintlichen Ratgebern zuweist. Er soll für diese drei sogenannten Ratgeber beten. Das hatten wir in den Versen davor. Ich lese das nochmal ganz kurz vor. Vers 7. Und es geschah, als der Herr diese Worte an Hiob vollendet hatte, also als er Hiob überführt hatte und als Hiob dann zur Umkehr gefunden hatte und seine Grenzen gesehen hatte, da sprach der Herr zu Eliphas, dem Temaniter. Das war einer der drei großen Ratgeber, die Hiob ziemlich fertig gemacht hatten. Er sprach zu dem, mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Widder und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören. dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Das ist erstaunlich. Benedikt Peters schreibt zu dieser Stelle, es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass Gott seine Knechte vor ihren Klägern immer verteidigt. Gott wusste um Hiobs Sünden und er redete mit seinem Knecht Hiob unter vier Augen darüber und überführte ihn. Er vertuschte nichts, aber es ist eine Sache, seine Knechte zu überführen. Und er wird nicht dazu schweigen, wenn andere seine Knechte verklagen. Wenn du Gottes Knecht bist, wenn du ihm dienst, wenn du dich zu ihm bekennst, dann wird Gott so oder so immer zu dir stehen. Und er wird dich da auch raushauen. Und Gott macht jetzt sehr deutlich, Hiob hat richtig von mir geredet und die anderen falsch. Er sagt nicht, Hiob hat immer alles richtig gesagt. Aber worin hatte Hiob richtig von Gott geredet? Er hatte beispielsweise inzwischen jetzt Gottes Allmacht und Gottes Souveränität erkannt. Er hatte ja gesagt in Kapitel 42, ich erkenne, dass du alles vermagst, Gott. Und kein Vorhaben kann dir verwehrt werden, das du durchführen wirst. Und er sagt auch ganz deutlich, ich kann Gottes Handeln nicht immer verstehen, aber ich beuge mich darunter. Und wir erinnern uns noch dran in den ersten Kapiteln, als Hiob so überfallen worden war von seinem Leid, da hatte er gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und als es dann noch immer tiefer runterging und er immer noch nicht verstand, warum Gott das so machte, da sagte Hiob in Kapitel 2, Vers 10, als seine Frau ihn aufstacheln will und sagt, hey, sage Gott ab, es bringt nichts, ihm zu glauben. Da hat Hiob gesagt, nein, haben wir das Gute von Gott genommen? Sollen wir nicht auch das Böse aus seiner Hand nehmen? Er meint's doch gut. Und dann steht hier, bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Und dann hat Hiob Gottes Diagnose zugestimmt. Er hat in Kapitel 42 am Anfang gesagt, Gott, es ist wahr, ich habe dummes Zeug geredet. Ich habe mich verrannt, ich habe mich geirrt. Und dann hat er seine Sünde eingestanden und Gott Recht gegeben. Mein Knecht Hiob hat nicht alles richtig gesagt, aber er hat Recht geredet. Und worin bestand der theologische Irrtum der Freunde? Das haben wir in den Kapiteln 4 bis 31 immer wieder vorgeführt bekommen. Sie haben gesagt, wir können Gottes Handeln berechnen. Leid ist eine Folge von Schuld. Wenn du also Leid hast, muss da irgendwas gewesen sein. Bist du gut, dann geht's dir gut. Geht's dir schlecht, dann muss irgendwas schiefgelaufen sein. Dann ist irgendwas bei dir nicht in Ordnung. Man nennt das den Tun-Ergehens-Zusammenhang. Und sie glaubten, mit dem kleinen Rechenschieber ihrer Moralität Gottes Handeln ausrechnen, vorhersagen zu können und bewerten zu können. Und dadurch, das hatten wir auch vor einigen Wochen mal genauer aufgezeigt, dadurch verkleinerten sie Gottes Souveränität. Meinten sie, Gott einsperren zu können in das kleine Karo ihrer Vorstellung. Und sie verdunkelten, und das war noch schlimmer, sie verdunkelten seine Nähe zu den Menschen. Sie machten aus Gott letztlich einen kalten Rechner und nicht einen Gott, der mitleidet, der sich seinen Geschöpfen zuwendet, der ihnen nahe kommt, der ihnen wirklich helfen und sie trösten will. Aber jetzt beugen sie sich offensichtlich unter Gottes Urteil. Und die Tatsache, dass sie diese Opfer bringen, die Gott anordnet, ist ein Zeichen dafür, dass sie ihre Schuld bekennen. Dass sie sagen, jawohl, Opfer hat Gott angeordnet, wir machen das. Und mit diesem Symbolakt geben wir zu, dass wir Vergebung brauchen. Offensichtlich ist auch bei ihnen jetzt langsam die erste Einsicht gewachsen. Und Hiob soll für sie beten. Und dann endet dieses geheimnisvolle Buch mit der göttlichen Schlussbilanz über Hiobs Leben. Und nun werden drei Grundsätze deutlich, die wir auch auf uns anwenden dürfen. Und die wollen wir jetzt noch festhalten. Der erste Grundsatz lautet, der Ausgang ist besser als der Anfang. Also wenn Sie mitschreiben, erste Lehre, der Ausgang ist besser als der Anfang. Das heißt, abgerechnet wird am Schluss. Nochmal Vers 10 und 13. Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Und der Herr erstattete Hiob alles doppelt wieder, was er gehabt hatte. Und in Vers 12 nochmal, und der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Und das hat ja auch Jakobus 5, Vers 11 gesagt. Es kommt auf das Ziel an. Seht, worauf der Herr es hinausgeführt hat. Und wie real dieser Segen ist, wie wirklich, das macht der Text dann an konkreten Zahlen deutlich. In Vers 12, der Herr segnet das spätere Leben mehr als sein früheres. Er bekam 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Und wenn Sie das vergleichen mit den Zahlenangaben am Anfang, vor der Krise, Hiob 1, Vers 3, dann steht da, er besaß 7.000 Schafe, Hiob 1, Vers 3, 3.000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Also wirklich genau die Hälfte. Das ist spannend. Gott verdoppelt das. Warum? Hiobs Lebensglück hängt doch nun nicht daran, ob er, was weiß ich, 14.000 Schafe oder 7.000 Schafe hat. Ob er 1.000 Eselinnen oder 500 Eselinnen hat. Warum macht Gott das? Gott setzt damit ein Zeichen. Und Gott macht damit deutlich am Beispiel dieser realen Geschenke, die er dem Hiob dann zuwachsen lässt, du stehst unter meinem Segen. Und damit beweist übrigens Gott auch vor den Augen der Widersacher Hiobs, der zwischenzeitlichen Widersacher, kann man sagen, seine Macht. Und wir müssen Folgendes klar sehen. Dieser Reichtum, das ist nicht ein Lohn für Frömmigkeit. Dieser Reichtum ist auch nicht eine Wiedergutmachung für Hiob nach dem Motto, naja, du hast schuldlos gelitten und jetzt wollen wir das mal wieder gut machen. So als hätte Hiob einen Anspruch darauf. Nein, sondern dieser Reichtum ist ein Segen Gottes, den Gott freiwillig schenkt. In seiner Freundlichkeit, in seiner väterlichen Güte, dafür ist dieser Reichtum der Ausweis. Und wir können sagen, in diesem Fall illustriert die Größe des äußeren Segens, dass Hiob wirklich vollständig rehabilitiert ist, dass er vollkommen von Gott angenommen ist. Das ist, wenn man so will, eine umfassende Beglaubigung von Hiobs Segen und seinem völlig intakten Verhältnis zu Gott. Und damit demonstriert Gott vor aller Welt. Nicht, dass der Mensch, wenn er gut handelt, reich wird, sondern Gott demonstriert einfach durch diesen geschenkten, unverdienten Segen, was sowohl der Teufel als auch Hiobs Freunde in Zweifel gezogen hat, nämlich Hiobs geistliche Aufrichtigkeit, Hiobs geistliche Integrität. Wir erinnern uns, der Teufel hatte gesagt, Gott, glaub doch nicht, dass der Hiob dich wirklich liebt, glaub doch nicht, dass er dir wirklich glaubt, das ist für ihn ein guter Deal, er dient dir und dafür geht es ihm gut. Aber lass mal sein Wohlergehen ein bisschen abbröckeln. Du wirst sehen, dann ist es vorbei mit seinem Glauben. Und so war es eben nicht. Hiob war Gott treu, weil er Gott geliebt hat. Und Gott macht das jetzt nochmal klar. Hiob ist wirklich aus Liebe zu mir den Weg bis dahin gegangen. Und nun, hochinteressant, nicht nur die materiellen Verluste bekommt Hiob erstattet, sondern auch die verlorenen Kinder. Und man fragt sich, warum erleben wir hier keine Verdoppelung? Also er hatte ja aus 3.000 Kamele waren 6.000 Kamele geworden. Warum werden nicht aus 10 Kindern, die er beim ersten Mal bekommen hat, jetzt 20 Kinder? Wenn man alles verdoppelt, müsste das ja so sein, die er jetzt bekommt. Und ich denke, es gibt einen sehr tiefen Grund dafür. Es ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass seine verstorbenen Kinder ja bereits in der Ewigkeit bei Gott sind. Sie sind ja nicht ausgelöscht. Sie sind ja nur vorausgegangen. Und zusammen mit den 10, die nach der Katastrophe geboren wurden, hat sich die Zahl am Ende dann doch verdoppelt. 20. 10 schon im Himmel und 10 weitere noch hier auf der Erde. Macht 20. All das ist ein Hinweis auf den überschießenden Reichtum von Gottes Gnade. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass eben die Zahl der hier auf der Erde lebenden Kinder nicht verdoppelt wird, im Unterschied zu den Kamelen. So. Und das ist der erste Ertrag, den diese Bilanz festhält. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Das steht so fast wörtlich im Predigerbuch, also Kohelet, Kapitel 7, Vers 8. Da steht, der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Aber dieses Prinzip gilt natürlich nicht immer und überall, sondern es gilt dort, wo Gott einen Menschen segnet. Da gilt es. Und darum fügt Vers 8b in Kohelet 7 noch hinzu. Der Ausgang einer Sache ist besser als ihr Anfang. Ein Geduldiger ist besser als ein Hochmütiger. Also diesen guten Ausgang erfährt nur der Geduldige. Also derjenige, der seine Abhängigkeit von Gott zugibt. Der an Gott dranbleibt, auch wenn die Dinge zwischenzeitlich nicht aufzugehen scheinen. Und genau in diese Kerbe hatte ja auch Jakobus 5, Vers 11 geschlagen im Hinblick auf Hiob. Ich erinnere nochmal, Jakobus 5, Vers 11, da heißt es, von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört. Und weil er ausharrt und weil er geduldig ist Und weil er sich an Gott klammert, ist der Ausgang seiner Sache besser als ihr Anfang. Wir haben das jetzt in Jakobus 5, wir haben das in Kohelet 7, 8 und wir haben es hier in Hiob 42 selbst. Und das macht etwas deutlich, was uns vielleicht trösten kann. Es ist für Gottes Kinder offensichtlich der Normalfall, dass wir Geduldsproben durchlaufen müssen. Das gefällt uns nicht, das nagt manchmal an uns, aber das ist offensichtlich, wenn wir diese Stellen lesen, normal. Und das steht natürlich im Gegensatz zu unserer Fast-Food-Mentalität, dass immer alles sehr schnell gehen muss und viele gar nicht mehr gelernt haben, Spannungen auszuhalten. Und wir sagen, ja, wir wollen es jetzt, wir halten es nicht länger durch. Aber Gott will es offensichtlich so. Und warum will Gott es? Das wird im gesamten Jakobusbrief deutlich gemacht. Ist ja kein Wunder, dass Hiob später als ein Beispiel für Geduld gebracht wird, weil es im ganzen Jakobusbrief auch darum geht, dass wir Christen Geduld lernen müssen, dass wir ausharren müssen, dass wir manchen Druck erfahren, den wir natürlich nicht gerne so auf uns lasten haben, aber dass dahinter ein guter Plan Gottes steht. Denn dass Gott diesen Druck, das macht der Jakobusbrief deutlich, gebraucht, um unseren Glauben zu stärken, um unser Verhältnis zu Gott enger zu machen, um unsere Frömmigkeit im besten Sinne des Wortes zu bewähren, um uns umso enger in Gottes Arme zu treiben. Darum sollen wir Geduld lernen. Und das sehen wir ja auch bei Hiob. Sein Glaube geht ja gestärkt aus dieser Kontroverse hervor. Und deswegen, der Ausgang ist besser als der Anfang. Und wir müssen ganz klar sehen, dieser Vers 12a, der Herr segnete das spätere Leben Hiobs mehr als sein früheres, der ist für die gesamte Existenz des Gläubigen gültig. Das ist, wenn Sie so wollen, ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Erlösung. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Gott schenkt uns, wenn wir seine Kinder werden. Und das dürfen Sie für sich ganz persönlich in Anspruch nehmen. Gott schenkt uns, wenn wir seine Kinder werden, am Ende immer mehr als das, was uns die Sünde weggenommen hat. Er schenkt immer mehr. Und deswegen haben wir als Christen immer noch Luft nach oben. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Das hatten wir letzten Sonntag auch gesehen an dieser Stelle im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, wo Johannes sagt, wir sind noch nicht angekommen am Ziel. Und wir haben noch mit unseren Problemen und manchmal auch mit unseren Sünden zu kämpfen. Aber einmal kommt der Tag, da werden wir Gott sehen, wie er ist. Und dann wird es nicht mehr die leiseste Trübung geben. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Und liebe Leute, diese Botschaft klingt uns aus Hiobs Bilanz entgegen. Gottes Leute sind ausnahmslos Hoffnungsträger. Gottes Leute sind ausnahmslos Zukunftsgewinner, weil der Ausgang immer besser ist als der Anfang. Und ich frage Sie, welche Parole könnte uns gerade am Anfang eines Jahres mehr Rückenwind geben als diese? Wir haben ja gelegentlich Václav Havel zitiert, den tschechischen Schriftsteller und dann zuletzt Staatspräsidenten, mit diesem Satz: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Das ist eine heroische Hoffnung, eine philosophische Hoffnung. Aber bei Hiob ist es genau umgekehrt. Hiob kann bis zum Schluss des Buches den Sinn seines Weges nicht erklären. Auch am Schluss kann er nicht erklären, wie das mit dem Leid zustande kam. Aber Hiob bekommt die Garantie, dass es gut ausgeht. Wir können nicht immer den Sinn in bestimmten Vorgängen finden. Aber wir haben die Gewähr, dass wenn wir uns an diesen lebendigen Gott klammern, dass es immer gut ausgehen wird. Und in diesem Sinne hat Gerhard Terstegen ein Lied über die Zukunftsperspektive der Christen geschrieben. Ein Lied, das klassisch zu diesem Altjahresabend eigentlich passt. Man nennt diesen Abend ja auch den Abend des alten Jahres, mit dem es schließt, den Altjahresabend. Und in diesem Lied sagt Terstegen Folgendes: Kommt Kinder, lasst uns gehen, der Abend kommt herbei. Und damit meint er nicht den Abend des Tages, sondern den Abend eines Jahres, den Abend einer Epoche, den Abend meinethalb auch der Weltzeit. Es ist gefährlich stehen in dieser Wüstenei. Kommt, stärket euren Mut, zur Ewigkeit zu wandern, von einer Kraft zur anderen. Es ist das Ende gut. Es ist das Ende gut. Und dann die letzte, die 11. Strophe sagt: Drauf wollen wir es denn wagen, es ist wohl wagenswert, und gründlich dem absagen, was aufhält und beschwert. Welt, du bist uns zu klein. Wir gehen durch Jesu Leiten, bis in die Ewigkeiten. Es soll nur Jesus sein. Also, das ist eine sehr offensive, mutige, erwartungsvolle Zukunftsperspektive, weil wir als Christen wissen dürfen, es ist das Ende gut. Damit ist nicht ausgeblendet, dass wir zum Teil heftige Drucksituationen durchstehen müssen auf dem Weg dorthin. Aber es lohnt sich, allemal durchzuhalten. Und wir müssen nicht erschrecken. Und Paulus hat genau in die gleiche Kerbe gehauen in 2. Korinther 4, Vers 7, wo er sagt, Vers 17, da sagt er, denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, schafft uns eine ewige und übermaßen gewichtige Herrlichkeit. Also Paulus sagt damit, das Leid, das wir hier erleben, den Druck, den wir hier erleben, ja, der ist da. Und was hat Paulus für Druck gehabt? Wie wurde der verfolgt? Wie wurde er fertig gemacht? Wie wurde er eingekerkert manchmal? Aber Paulus sagt, Leute, ja, das ist schwer. Aber es ist zeitlich, es ist vorübergehend und es ist leicht, verglichen mit dem großen Geschenk, das Gott uns machen wird, mit dem großen, herrlichen Ziel, das uns erwartet. Und dieses große, herrliche Ziel ist dann nicht mehr zeitlich, sondern ewig. Das kann uns keiner mehr nehmen. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Und dann zeigt uns Hiobs Bilanz ein zweites. Und das sind die Verse 11 bis 14. Das können wir jetzt etwas schneller klären. 11 bis 14. Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus und sie bezeugten ihm Teilnahme, also Anteilnahme, und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte, schenkten ihm jeder eine Kesita und einen goldenen Ring. Und dann ist da die Sache mit den Kindern. 7 Söhne, 3 Töchter bekam er und denen gab er auch noch wunderschöne Namen. Jemima, Kezia und Keren Hapuch. Ich werde Ihnen gleich noch verraten, was die bedeuten. So, das ist das Zweite, was wir festhalten. Auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Das ist das Zweite. Auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Es fällt auf, es verwundert fast. Ich habe mich auch erst gefragt, warum eigentlich, wie ausführlich innerhalb dieser knappen Bilanz auf dieser zwischenmenschlichen Ebene der Text sich auch teilweise bewegt. Auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Da ist zunächst das Verhältnis zu den drei Freunden, Eliphas, Bildad, Zophar. Was steht da in Vers 10? Und der Herr wendete Hiobs Geschick, als er für seine Freunde bat. Ein Großteil des Hiob-Buches, wir sagten schon, war ja von diesem Konflikt geprägt, zwischen den schlechten Ratgebern bzw. dem ziemlich hochmütigen und niederdrückenden Rat, den sie ihm gegeben hatten. Und es war immerhin gut, dass sie gekommen waren, als es ihm dreckig ging. Und wir hatten das ja in Kapitel 2 gesehen, Verse 11 bis 13. Dann setzen sie sich erstmal eine Woche lang neben ihn da auf seiner Müllkippe, auf diesen Aschenhaufen und schweigen mit ihm. Das war noch das Beste. Und damit wollten sie ihn wirklich trösten. Aber in dem Moment, als sie anfangen zu reden, wird es ganz fürchterlich. Da kann man auch sagen, Zitakuises, hättest du lieber den Mund gehalten. Ja? Haben sie nicht gemacht. Und dann kommen diese drei Zyklen, wo sie immer ihre Reden halten und Hiob dagegen halten muss. Und dann wird aus dem Gespräch ein Disput, aus dem Put ein Streit. Und am Ende stürzen sie Hiob in immer tiefere Verzweiflung, weil sie sagen, bei dir muss irgendwas vorliegen an Schuld, sonst würde es dir nicht so dreckig gehen. Und sie machen das ziemlich kaltschnäuzig. Gott sorgt dann, das haben wir gesehen, für eine klare Bewertung. Gott sagt, Hiob hat richtig geredet über mich, die Freunde nicht. Und die drei beugen sich dann offensichtlich unter Gottes Urteil. Und nun ist interessant gewesen, wir hatten das ja schon gesagt, dass Gott sich nicht darauf beschränkt hat, Hiob gegenüber diesen drei Leuten zu rehabilitieren, sondern dass er dem Hiob eine seelsorgerliche Aufgabe an diesen drei Freunden gegeben hat. Er soll für sie beten. Und Hiob macht das. Hiob sperrt sich nicht. Er hätte ja auch sein können, er sagt, also guten Gewissens kann ich für diese Typen nicht beten. Ja? Aber das macht er nicht, sondern er lässt sich einbinden in diesen Dienst der Versöhnung. Und er praktiziert das, was Jesus uns immer wieder aufgetragen hat, wenn er zum Beispiel in Matthäus 5 in der Bergpredigt dann uns deutlich sagt, Matthäus 5, Vers 44, da sagt Jesus, ja, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen oder verfolgen. Ganz so schlimm war es mit den Freunden nicht, aber Matthäus 6, Vers 14, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Dann sagt Apostelgeschichte 7, Vers 60, im Prinzip genau das Gleiche. Apostelgeschichte 7, Vers 60. Und er kniete nieder, nämlich Stephanus, der Märtyrer, als sie ihn gerade umbringen, und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und noch eine weitere Stelle, Epheser 4, Vers 32. Epheser 4, Vers 32. Immer wenn ich blättern muss, können Sie mal atmen. Epheser 4, Vers 32, da sagt Paulus: Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und überlegen Sie mal, dadurch, dass Hiob jetzt eingebunden wird in die Fürbitte, in die Versöhnung dieser drei Freunde, wird er davor geschützt, einen langfristigen Groll gegen diese Freunde zu konservieren, obwohl die sich ja nun wirklich denkbar unsensibel, ja zum Teil rücksichtslos verhalten hatten. Und obwohl sie sich ein geistliches Verdammungsurteil angemaßt hatten, was ihnen nicht zustand. Aber wenn du erstmal anfängst, für jemanden zu beten, ernsthaft für jemanden zu beten, dann wird es dir auf Dauer schwerfallen, deinen Groll gegen ihn zu hegen und zu pflegen. Das ist eine sehr heilsame Erfahrung. Und hier erlebt das hier. Auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt, das Verhältnis zu seinen Freunden. Dann das nächste zwischenmenschliche Verhältnis, das wieder in Ordnung kommt, ist das zwischen Hiob und seinen Verwandten. Die hatten sich ja nun auch nicht gerade sehr ruhmreich dort verhalten. Die hatten ihn ziemlich im Stich gelassen. Als die Not kam, wurde es um Hiob ziemlich einsam. Sie können das sehen in Hiob 19, Vers 14. Meine Verwandten bleiben aus und meine Vertrauten verlassen mich. Vers 19, alle meine Vertrauten verabscheuen mich und die ich liebte, haben sich gegen mich gewandt. Als es darauf ankam, wurde er immer einsamer. Und jetzt, wo alles vorbei ist, da kommen sie wieder an. Vers 11, und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das er über ihn gebracht hatte, und schenkten ihm jeder eine Kesita und einen goldenen Ring. Offensichtlich hat Gott ihr Gewissen bewegt. Und wenn sie auf dem Tiefpunkt von Hiobs Leiden auch versagt haben, so suchen sie jetzt doch wieder die Gemeinschaft. Sie müssen vielleicht auch ihre Scham überwinden. Das wäre ja ziemlich peinlich, dass sie ihn so im Stich gelassen hatten. Aber sie kommen jetzt. Und dieses nette Detail, sie geben Hiob auch ihre praktische Unterstützung, gewissermaßen die Starthilfe für den Wiederaufbau seiner äußeren Existenz. Durch eine wertvolle Münze, die Kesita war eine wertvolle Münze, und durch einen goldenen Ring. Also den soll er sich nicht ans Ohr hängen oder so, sondern das ist ein Wertgegenstand. Ja? Jeder kommt und gibt seine Kesita ab und schenkt ihm den Ring. Hiob, das ist für den Neustart. Du kriegst ja jetzt die Tiere wieder. Also Gott setzt diese Menschen mit ein, um ihm zu helfen, wieder zurechtzukommen. Aber das Entscheidende ist, sie suchen wieder die persönliche Nähe. Auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Und dann das dritte Verhältnis. Da warten Sie schon darauf, was offensichtlich wieder in Ordnung kommt, ist das Wichtigste auf der zwischenmenschlichen Ebene, nämlich das Verhältnis zu seiner Frau. Vers 13, er bekam auch 7 Söhne und 3 Töchter, offensichtlich mit seiner Frau. Wir haben keine anderslautenden Informationen. Also etwa, dass die erste Frau verstorben wäre und Hiob dann die Chance hatte, nochmal neu zu heiraten oder so. Das steht hier nicht, sondern es ist davon auszugehen, dass es dieselbe Frau war. Dieselbe Frau, die in der Not so total versagt hatte, die ihm alles hingeschmissen hat, gesagt, bring dich doch um, es bringt sowieso nichts mehr. Und selbst mit dieser Frau kommt es zur Versöhnung. Die einmal von Gott gestiftete Ehe, bis dass der Tod euch scheidet, hat Bestand. Und Hiob, der nun wahrlich eine kantige Persönlichkeit ist. Also Hiob ist ja nicht so ein, wir würden sagen, so ein Labberer, ne? Der jedem nach dem Mund redet, der willfährig sich von allen umbiegen lässt. Sondern Hiob ist eine gestandene Persönlichkeit. Selbst als es ihm dreckig ging, focht er das mit seinen Freunden aus. Der hat nicht klein beigegeben. Hiob war ein gestandener Kerl. Und ja, er ist bereit, er bekommt von Gott die Kraft, er bekommt von Gott die Vergebungsbereitschaft, auch in dieser gescheiterten Beziehung. Und an dem Scheitern war, nach allem, was wir wissen, vor allem seine Frau schuld. Wir wissen nicht, was er dazu beigetragen hat, aber hier wird ganz deutlich gesagt, es war ihre Schuld. ihre Sünde, das ihn zum Suizid da provozieren will in dieser Situation. Es kommt wieder in Ordnung. Und Gott segnet diese Ehe noch einmal mit 10 Kindern. Also, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Das Verhältnis zu den Freunden, das Verhältnis zu den Verwandten und das Verhältnis zu seiner Frau. Und dann werden ausgerechnet die 3 Mädchen hier hervorgehoben. Von denen werden die wohlklingenden Namen genannt, die Hiob ihnen gibt. Er war wahrscheinlich auf diese Töchter noch besonders stolz. Also, die eine heißt Jemima. Was heißt das? Nach einer arabischen Wortwurzel kann man das mit Taube übersetzen oder Täubchen. Vielleicht war sie sanft wie ein Täubchen. Aber wenn man vom Hebräischen herkommt, bedeutet es wohl noch eher die Leuchtende, die Taghelle. Jemima, da steckt das hebräische Wort Yom für Tag drin. Und wahrscheinlich heißt das die Helle so. Helene wäre so ein Name, der so in diese Richtung geht. Ja? Die Leuchtende. Und Kezia können Sie übersetzen mit Zimtblüte. Also benannt nach einem wohlriechenden Gewürz, süßer Geruch. Die Leuchtende, dann Kezia, süßer Geruch und dann haben sie noch Keren Hapuch. Das war eigentlich ein kleiner Behälter, in dem man schwarze Augenschminke aufbewahrte. Das war Keren Hapuch. Aber Sie können ja nun ein Mädchen schlecht Schminktöpfchen nennen. Also das wäre wahrscheinlich so die wörtliche Übersetzung, vielleicht sollte man das besser übersetzen mit schöne Farbe. Also nicht Schminktöpfchen, sondern schöne Farbe. Die leuchtende, süßer Geruch, schöne Farbe. Also diese Namen von Hiobs Töchtern beschreiben die Freude über seine Wiederherstellung. Die Freude über dieses neue Leben, was Gott ihm geschenkt hat. Die Freude über die Versöhnung mit seiner Frau und über die Heilung der Familie. Und interessant ist noch, dass die Töchter ausdrücklich eine eigenständige Erbberechtigung zugesprochen bekommen. Am Ende von Vers 15, ihr Vater gab ihnen ein Erbteil unter den Brüdern. Das ist deswegen auffällig, weil später in Israel eigentlich nur die Söhne geerbt haben. Weil man sagte, gut, die Töchter heiraten und die erben dann eben mit ihrem Ehemann, was der von seiner Familie erbt. Das ist eine ganz große Ausnahme. Die Töchter haben nur geerbt, wenn es keine Söhne gab. Aber hier soll wohl noch einmal auch Hiobs Großzügigkeit deutlich werden. Der ist so großzügig und der freut sich so über diese Kinder, dass er jetzt sogar die Töchter als direkte Erben einsetzt. Töchter, ihr könnt euch freuen. Also, das ist der zweite Ertrag, den wir von Hiobs Bilanz haben. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Und das Zweite, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Wir lernen dabei, der Blick auf den Ausgang, auf das Ziel, der macht uns nicht asozial. Ja, der Hiob wurde nicht asozial, er wurde das Gegenteil. Der macht uns nicht oberflächlich gegenüber unserem Nächsten, sondern wir sehen bei Hiob genau das Gegenteil. Mit Gottes Hilfe bringt er seine zwischenmenschlichen Beziehungen wieder ins Lot. Und vieles von dem ist ja ohne seine Schuld geschehen, ist durch die Krise ausgelöst worden. Aber jetzt darf er eins nach dem anderen wieder reparieren. Und daraus können wir nicht die Verheißung ableiten, dass es bei jedem von uns in jedem Einzelfall auch so gelingen wird und gelingen muss. Es gehören ja auch immer 2 dazu. Aber Hiob soll uns ein Vorbild sein. Bei unserer Bilanz, auch bei unserer Jahresbilanz, auch diese zwischenmenschliche Ebene noch einmal vor Gott zu bringen. Dass wir uns fragen, wenn wir an einzelne Menschen, mit denen wir regelmäßig in Verbindung stehen und es zu tun haben, denken, wo ist ein Verhältnis so, dass es möglicherweise noch Luft nach oben hat? Wo ist ein Verhältnis so, dass es bereinigt werden sollte oder gar müsste oder dass es verbessert werden kann? Leute, wir können das nicht erzwingen, aber Gott kann es schenken und wir dürfen Gott darum bitten. Und dürfen ihm diese einzelnen Menschen und Situationen vorlegen und sagen, Herr, lass doch auch bei mir etwas von dem geschehen, was du bei Hiob geschenkt hast. Und dann ein letztes, eine dritte Hoffnungsperspektive. Wir hatten jetzt also gesehen, erstens, der Ausgang ist besser als der Anfang. Zweitens, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Und jetzt das Letzte, alles wird vollendet. Das sind die Verse 16 und 17 und dann haben wir es geschafft. Hiob aber lebte danach noch 140 Jahre und sah seine Kinder und Kindeskinder bis in das 4. Geschlecht. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Alles wird vollendet. Das ist ja nochmal eine Steigerung gegenüber dem ersten Punkt. Ne? Der Ausgang wird nicht nur besser als der Anfang, hatten wir gesehen, sondern unser Leben soll durch alle Brüche hindurch vollendet werden und zum Ziel gebracht werden. Und das ist eine klassische Formulierung, er starb alt und lebenssatt. Das sagt die Bibel auch über Abraham oder über Isaak oder über David. Alt und lebenssatt, das beschreibt ein erfülltes, ein randvolles Leben. Wie alt wurde Hiob insgesamt? Aus der Septuaginta erfahren wir, also das ist eine griechische Übersetzung des Hebräischen Alten Testaments, dass Hiob beim Eintreten der Katastrophe 70 Jahre alt war, sagt die Septuaginta. Und wenn man dann diese 140 Jahre des letzten Verses dazu zählt, dann kommen wir auf 210, er ist wohl 210 geworden. Also das Leben nach der Katastrophe war nochmal deutlich länger als das Leben davor. Das passt auch so zu dem Alter der Patriarchen, die in dieser Epoche lebten. Aber Leute, viel wichtiger als die Lebenslänge ist das Lebensziel. Und da hatten wir bei Hiob ja schon gesehen, dass er diese ganz klare Gewissheit hatte, es wird ein ewiges Leben geben. Und Gott wird mich nicht dem Tod preisgeben. Ich erinnere nochmal an unsere Predigt über Hiob 19, wo Hiob dann von Gott diesen Geistesblitz bekommt, wo ihm das ganz klar wird, eine der deutlichsten Ankündigungen der Auferstehung im Alten Testament, wo Hiob dann plötzlich sagt, 19, Vers 25 und 26, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich in meinem Fleisch, also in meinem neuen Leib, den ich dann von ihm kriege, Gott schauen. Er ist stärker als der Tod. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das war das Entscheidende. Nicht, ob er 210 oder 75 wird, sondern dass Gott ihm das ewige Leben schenkt. Und so haben wir das letzten Sonntag auch gesehen bei Simeon. Der sagt, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden heimgehen, denn meine Augen haben dein Heiland gesehen. Ich weiß, Gott rettet mich. Gott hat den Retter geschickt und deswegen bin ich jetzt bereit zu sterben, weil ich weiß, es gibt ewiges Leben und ewige Rettung. Das hat auch Hiob gewusst. Und das ist so gut, dass wir das alle wissen, dass der Tod in seiner ganzen grausamen Macht besiegt ist. Vor wenigen Tagen schrieb mir eine Mitchristin folgende Zeilen, die genau das zum Ausdruck bringen. Die schrieb gerade in dieser Adventszeit, ist mir sehr deutlich geworden, dass uns nur und auch wirklich nur Jesus Christus helfen kann, hier auf Erden alle Scheußlichkeiten zu überstehen und auch der letzten Scheußlichkeit, dem eigenen Tod, gelassen entgegensehen zu können. Und dann in Klammern hinzugefügt, mit 77 Jahren denkt man da schon dran, zumal wenn es mehrere Todestage aus der eigenen Familie in der Advents- und Weihnachtszeit gibt. Diese Glaubensschwester hat es beim Namen genannt, dass nur Jesus uns helfen kann, alle Scheußlichkeiten zu überstehen und auch die letzte Scheußlichkeit, die der eigene Tod darstellt. So ist es. Aber der Herr gibt uns Gewissheit, so wie er dem Hiob Gewissheit gegeben hat. Wir sind dieser Scheußlichkeit nicht ausgeliefert. Und das garantiert, dass wir einmal satt sterben dürfen, in dem Sinne lebenssatt, erfüllt, weil wir wissen, das Schönste kommt erst noch. Die Bibel und die Kirchengeschichte wissen von vielen Gläubigen, die kein hohes Lebensalter erreicht haben und dennoch lebenssatt starben nach einem erfüllten Leben. Nur einige Beispiele. Stephanus, der Märtyrer. Apostelgeschichte 7, das war wahrscheinlich ein Mann in den besten Jahren. Und er steht dorthin und hält die Predigt. Und er wird umgebracht. Und er bittet noch für seine Feinde. Oder einer, von dem wir das Alter ziemlich genau wissen, nämlich Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war so alt wie Jesus, als er gekreuzigt wurde, in etwa. Also ein Mann in den 30ern. Und Johannes der Täufer starb, weil er einem machtgierigen Potentaten mit der biblischen Ethik entgegengetreten war. Und ihm die biblische Eheethik bezeugt hat. Und das hat ihn letztlich den Kopf gekostet. Aber vorher konnte Johannes noch sagen, meine Arbeit ist getan, mein Dienst ist geleistet. Ich habe auf Jesus hinweisen können und darum ist meine Freude erfüllt. Das darf er sagen, bevor er stirbt. Er starb alt, er starb nicht sehr alt, aber er starb lebenssatt. Oder denken wir an die Missionare wie David Brainerd, mit 29 gestorben, Jim Elliot, der von den Aukas ermordet wurde, den er das Evangelium bezeugte, mit 29 gestorben. Oder an Betsy ten Boom, die Schwester von Corrie ten Boom, im Konzentrationslager durch die Nazis umgebracht. Oder denken wir an Robert Murray McChain, diesen großartigen britischen Prediger, mit 30 gestorben. Genauso wie Ludwig Hofacker, ebenfalls mit 30 heimgegangen. Das sind alles Glaubenszeugen Gottes, die ein voll erfülltes Leben hatten, die lebenssatt starben, obwohl sie jung starben. Und sie alle haben bekannt, Wir leben und wir dienen mit großer Freude, weil wir wissen, dass unser Leben Gott gehört und wir auf ewig bei ihm sein werden. Und das ist die wichtigste Frage heute Abend, wenn wir die Grenze dieses alten Jahres überschreiten. Wohin gehen wir? Was ist das große Ziel? Das große Ziel, das unverändert bleibt in allen Umbrüchen. Natürlich hoffen wir auf gesundheitliche Bewahrung und dafür dürfen wir auch beten. Natürlich dürfen wir auch dafür beten, dass der Herr, wenn irgendwo ein finanzieller Engpass besteht, dass er den wieder auflöst. Das ist legitim. Gott will sich darum kümmern. Natürlich beten wir auch für ein freundlicheres gesellschaftliches Umfeld. Wie auch Paulus sagt in 1. Timotheus 2, Vers 2, wir sollen für die Obrigkeiten beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, wie Paulus dort sagt. Und damit meint er nicht, damit wir in Ruhe unseren Schrebergarten pflegen und unsere Figuren dort abstauben können, sondern er meint damit, dass wir als Gemeinde in dieser Welt leben, unseren Dienst tun können und missionieren können. Und ein Gradmesser dafür, ob wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in dieser Gesellschaft oder nicht, ist etwa die Frage, ich nenne nur ein Beispiel, ob unsere Kinder und Enkel unbehelligt in die Schule gehen können. Das ist ein Gradmesser dafür, ob wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Ob unsere Kinder in die Schule gehen können, ohne mit neomarxistischer Gender-Ideologie bedrängt zu werden. Ob sie zur Schule gehen können, ohne gegen das biblische Menschenbild von Vater, Mutter und Kind aufgehetzt zu werden. Ob sie zur Schule gehen können, ohne durch ein Hygieneregime gezwungen zu werden, ihr Gesicht ständig zu maskieren. Und nur in andere ebenfalls maskierte und verdeckte Gesichter zu schauen, die einen Daueralarm den Kindern signalisieren. Wir dürfen den Herrn dringend darum bitten. Wir dürfen den Herrn darum bitten, dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in dem Sinne wie beschrieben. Und zugleich wissen wir, dass selbst wenn es anders kommen sollte, Gott für die Seinen unter allen Umständen einen vollkommenen Plan hat, wie bei Hiob. Auch wenn wir diesen Plan noch nicht kennen. Nur an einer Stelle können wir uns keine Ungewissheit leisten. Nämlich an dem Punkt, wie wir zu ihm stehen, wie wir zu Gott stehen, wie wir zu Jesus stehen und er zu uns. Das muss ganz klar sein und das will Gott auch völlig klar machen. Und deswegen ist die entscheidende Voraussetzung, wenn du getrost ins neue Jahr hineingehen willst, dass dein Leben Jesus gehört. Das ist das Entscheidende. Alles andere dafür wollen wir beten, damit werden wir uns auseinandersetzen. Darum müssen wir auch an bestimmten Punkten kämpfen. Das können wir aber auch nur begrenzt beeinflussen. Aber das alles Entscheidende ist, ob du in dieses neue Jahr mit Jesus gehst. So wie es Terstegen in diesem letzten Vers gesagt hast, Welt, du bist uns zu klein, wir gehen durch Jesu Leiten hin in die Ewigkeiten, es soll nur Jesus sein. Das ist entscheidend, dass du Gott recht gibst, wenn er sagt, du bist ein Sünder. Und du wirst, wenn du ohne Jesus und seine Vergebung weitergehst und noch weiter gehst und noch weiter gehst, in die Hölle hineinsterben. Das musst du geklärt haben und dass du das für dich persönlich in Anspruch nimmst, was wir gleich im Abendmahl, in den Zeichen des Abendmahls verkündigen und ausdrücken werden, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb, dass er die Strafe auf sich gezogen hat, die sonst mich getroffen hätte und dich. Und dass Jesus uns fragt, bist du bereit, das für dich in Anspruch zu nehmen? Bist du bereit zuzugeben, dass du mich brauchst, um gerettet zu werden und um auf ewig zu deinem Schöpfer nach Hause zu kommen, in den Himmel? Das ist die entscheidende Frage. Und wenn du das klärst und wenn du das geklärt hast und wenn du unter dem Schutz von Jesus stehst, dann werden alle Umstände, so schwierig sie sind, so sehr wir mit ihnen uns auseinandersetzen müssen, sie werden aber ihre kriegsentscheidende Macht verlieren. Sie sind immer noch da, sie müssen bewältigt werden. Aber selbst das Schlimmste wird Gott einbauen in seinen Plan mit uns. Und das kapiert Hiob am Ende. Im Rückblick wird er sagen, ich hatte bisher von dir nur wie vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen, Gott. Nach allem, was ich durchgemacht habe und was mir auch meine eigene Kurzsichtigkeit vor Augen geführt hat, weiß ich jetzt umso genauer, dass du da bist, dass du mich lieb hast, dass du mich festhältst und dass ich bei dir geborgen sein kann. Und ich muss und darf bekennen, dass ich das im zurückliegenden Jahr von vielen Zeitgenossen gehört habe, die durch schwierige Zeiten gegangen sind, die auch durch die besonderen Situationen, die das Corona-Regime hervorgerufen hat, teilweise schwer in Bedrängnis kamen und die doch gesagt haben, in all dieser Not darf ich Gott heute näher sein, als ich es vorher war. Und manche haben sogar gesagt, ich bin durch diese ganzen Krisen und alles, was damit zu tun hatte, erst zum echten, lebendigen, persönlichen Glauben zu Jesus gekommen. Ich habe dadurch dazu gefunden. Alles wird vollendet. Und auf dem Weg dorthin, und das darfst du wissen, auf dem Weg dorthin baut Gott sogar die Widerstände in seinen Plan ein. Und Gott lässt sogar die Widerstände, das entschuldigt nicht diejenigen, die diese Widerstände herbeiführen, aber Gott lässt sogar die Widerstände dazu dienen, dass unser Profil und unser Charakter nach seinem Willen geprägt wird. Und haben Sie gesehen in Vers 11, als die Brüder und die Schwestern kommen, um Hiob zu trösten, dann heißt es hier, und sie trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Also Gott war jederzeit in Kontrolle. Gott hat das alles nicht aus dem Ruder laufen lassen, sondern er hat es letztlich dazu dienen lassen, dass Hiob gesegnet wurde, dass Hiob immer mehr in Gottes Arme getrieben wurde und dass er am Ende ihm umso näher war. Helmut Thielicke, der Theologieprofessor aus Hamburg, der hat gern vom Turmgebälk der Michaeliskirche in Hamburg erzählt, das in Feuerstürmen teilweise verkohlt und zusammengebrochen war. Aber dann, hat Thielicke berichtet, kam ein Künstler und er schnitzte aus den so schwer verkohlten und verwundeten Balken einen Engel, wie Thielicke das beschreibt, mit einem tröstenden und unsagbar ruhigen Antlitz. Und er sagte dann, so ein Künstler ist Gott, der trotz unseres Flehens manches in unserem Leben zerbrechen lässt, woran unser Herz hängt. Denn seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Doch dann schnitzt Gott aus den Trümmerbalken unseres Lebens Brücken und Stege, auf denen er uns über alle Abgründe geleitet. Also Gott kann sogar all dieses Zerstörte gebrauchen, um unser Leben dadurch heil zu machen, um unsere Person immer mehr dorthin zu verwandeln, wo er uns haben will, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Das ist genau das, was Paulus in 2. Korinther 4, Vers 17 sagt, unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Gott gebraucht sogar die verkohlten Balken deines Lebens. Und das ist der wunderbare Ertrag, der uns am Ende aus Hiobs Biografie entgegenleuchtet. Der Ausgang ist besser als der Anfang. Das zweite, auch zwischenmenschliche Wunden werden geheilt. Und das dritte, alles wird vollendet. Aber nicht für alle. Alles wird vollendet, aber nicht für alle, sondern nur für die, die sich diesem Gott anvertrauen, die Jesus als ihren Herrn anrufen. Und deswegen ist es so schön, dass wir übermorgen miteinander nachdenken dürfen über die neue Jahreslosung, wo Jesus sagt, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht weg. Und jetzt verstehen wir noch mal besser als zuvor, warum Jakobus aus Hiobs Biografie ausgerechnet diesen Punkt herausgeholt hat, gewissermaßen mit dem standhaften Ausharren, wo er sagt, ihr habt gesehen, wie es der Herr hinausgeführt hat. Schaut Hiob an, wie er ausgeharrt hat. Aber wisst ihr, worin lag die Garantie, dass es gut ausging? Worin lag die Garantie, dass Hiob nicht gescheitert ist? Wie endet dieser Vers in Jakobus 5, Vers 11? Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat. Denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Darum ist es gut ausgegangen. Nicht, weil Hiob so stark und konsequent war, sondern denn der Herr ist voll Mitleid und voll Erbarmen. Und darum dürfen alle, die zu ihm gehören, sehr getrost in das neue Jahr hineingehen. Auch wenn Widerstände kommen, Leute, wir wollen uns nicht von Menschen beugen lassen. Und wir wollen uns nicht dazu verleiten lassen, gegen unser Gewissen zu handeln. Wir wollen treu sein in dem, was wir tun. Treu zu Jesus und treu zu den uns Anvertrauten. Und während wir noch kämpfen, dürfen wir jetzt schon wissen, dass mitten in diesem ganzen Kampf, mitten auch in den Tränen, die das manchmal mit sich bringt, dass Jesus aus unserem Leben ein perfektes, wunderbares Muster webt. Am Webstuhl deines Lebens sitzt kein anderer als der Herr selbst. Und deshalb darfst du gespannt, getrost und gewiss sein, dass es gut ausgeht. Wie einer gedichtet hat, Gott sitzt am Webstuhl meines Lebens. Und seine Hand die Fäden hält. Er schafft und wirket nicht vergebens, wenn ihm ein Muster wohlgefällt. Mir will es manchmal seltsam dünken, wie er die Fäden so verwirrt. Doch niemals seine Arme sinken, wenn er das Weberschifflein führt. Manch raue Fäden lässt er gleiten durch seine liebe Vaterhand. Er weiß aus allen zu bereiten, für mich des Himmels Lichtgewand. Auch dunkle Fäden, eingebunden, flicht er in das Gewebe ein. Das sind des Lebens trübe Stunden, dann schweige ich und harre sein. Und stille ich am Webstuhl stehe, wenn er auch dunkle Fäden spinnt, den goldenen Faden ich nur sehe und freue mich dessen wie ein Kind. Denn ob es helle oder trübe, aus allen glänzet doch hervor der goldene Faden seiner Liebe, die mich zu seinem Kind erkor. Und ist der letzte Tag zerronnen, mein Sterbetag von Gott gewollt, dann ist der Webstuhl abgesponnen und alles glänzt wie lauter Gold. Dann singe ich mit den Engelchören nach letzter durchgekämpfter Nacht, dem großen Meister dort zu ehren. Ja, du hast alles gut gemacht. Allmächtiger Gott, danke, dass das wahr ist, dass du alles gut machst im Leben der Deinen und dass wir sehen durften, wie du den Hiob durchgebracht hast, Herr, der so viel Schlimmes erfahren hat, der oft wirklich am Ende seiner Kräfte und am Rande der Verzweiflung war. Und das hast du aus ihm gemacht und aus seinem Leben. Ach, danke, Herr, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du auch unserem Leben eine gute Bilanz bescheren wirst. Herr, nicht weil wir stark oder gut wären, sondern weil wir uns auf niemand anderen verlassen wollen als dich, Herr Jesus, allein. Und so befehlen wir uns unter deinen Schutz. Auch am Ende dieses alten Jahres, Herr, wir sind angewiesen auf dich und es ist uns bewusster, als es uns jemals war. Bitte erbarme dich so, wie du es verheißen hast. Wir verlassen uns drauf. Und wir freuen uns darüber, Herr, dass du am Webstuhl unseres Lebens sitzt und dass du alles wohlmachen wirst. So befehlen wir uns dir an, auch die Menschen, die uns anvertraut sind, für die wir Verantwortung tragen. Wir bitten dich für unsere Gemeinden. Wir bitten dich für unsere Glaubensgeschwister im ganzen Land, Herr, für alle, mit denen wir verbunden sein dürfen. Und wir bitten dich auch für unsere Zeitgenossen, die dich noch nicht kennen, Herr. Und die dieser Entwicklung ja im Grunde schutzlos ausgeliefert sind. Bitte gib, dass noch viele den Weg zu dir finden und erkennen, dass du der Herr bist und der Retter. Dir sei alle Ehre dafür und aller Dank. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.